Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Herzlich willkommen zum Rabe Info auf Radio Bern vom Freitag, dem 3. Mai 2013, heute mit folgenden Themen. Mehr Überwachungskompetenzen für den Schweizer Geheimdienst. Anhaltende Kritik an der Asylunterkunft Hochfeld in der Lenggasse. Und wachsende Bedrohung der Meinungs- und Medienfreiheit, unser Fokus am Internationalen Tag der Pressefreiheit. Am Mikrofon begrüßt Wilma Rall.
Rabe Info, das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Wir kommen zuerst zu den Nachrichten. Der Bundesrat will keine politische und religiöse Werbung am Radio und Fernsehen. Das Werbeverbot aufzuheben sei aus staats- und demokratiepolitischen Gründen nicht zweckmäßig, schreibt er in einer Stellungnahme. Gefordert hatte die Aufhebung vom Werbeverbot der Zuger SVP-Nationalrat Thomas Aeschi. Aeschi begründete seine Forderung damit, dass das Verbot gegen die Meinungs- und Informationsfreiheit verstoße. Der Bundesrat ist anderer Meinung. Er befürchtet laut Kleinreport, dass damit finanzstarke Akteure in Abstimmungs- und Wahlkämpfen zu großes Gewicht haben und die Meinungsbildung zu einseitig beeinflussen könnten. Wirtschaftlich schwächere Akteure hingegen hätten damit kaum mehr die Möglichkeit, ihre Anliegen mit Radio- und Fernsehwerbung zu propagieren. Der Bundesrat will multinationale Schweizer Unternehmen stärker in die Pflicht nehmen. Dazu hat er ein neues Gremium geschaffen, das die Konzerne in sozialen, ökologischen und Menschenrechtsfragen beraten soll. Damit will der Bundesrat den OECD-Leitlinien für multinationale Unternehmen besser gerecht werden. Diese Leitlinien sind die wichtigsten zwischenstaatlichen Regeln, um multinationale Firmen zu einem sozial und ökologisch verantwortungsvollen Handeln zu bewegen. Im neuen 14-köpfigen Gremium sitzen unter anderem Vertreter der Bundesverwaltung, der Wirtschaftsverbände, der Gewerkschaften und von Nichtregierungsorganisationen. Trotzdem sind Nichtregierungsorganisationen mit dem neuen Beirat nur mäßig zufrieden. Allianz Süd beispielsweise kritisiert, dass das Gremium nur beraten könne. Eine regierungsunabhängige Beschwerdestelle gäbe es in der Schweiz immer noch nicht, im Gegensatz zu vielen anderen Ländern. In Pakistan ist der Chefermittler im Mordfall Bhutto erschossen worden. Unbekannte hätten von einem Motorrad aus das Feuer auf ihn eröffnet, verlautete aus Polizeikreisen. Der getötete Staatsanwalt ermittelte im Fall vom tödlichen Anschlag auf die frühere Premierministerin Benazir Bhutto vor knapp 4 Jahren. Es ging darum zu ergründen, ob auch Mitglieder vom pakistanischen Militär am Anschlag beteiligt waren. Bhutto war eine scharfe Kritikerin der Taliban und Islamistengruppen in Pakistan, die von Teilen der pakistanischen Armee unterstützt wurden. Und noch zum Wetter. Morgen Samstag ist es am Vormittag noch bewölkt mit teils Regen. Am Nachmittag scheint die Sonne. Auch der Sonntag zeigt sich voraussichtlich von seiner sonnigen Seite. Trotz Quellwolken sollte es trocken bleiben bei um 15 Grad.
Rabe Info 95,6.
Sechs sogenannte Dschihad-Reisende gefährden die innere Sicherheit der Schweiz. So zumindest steht es im Jahresbericht des Nachrichtendienstes des Bundes. Um solche und andere Gefahreneinschätzungen zu liefern, führt der Schweizer Geheimdienst derzeit 37'000 Personenfischen detaillierte Dossiers über bestimmte Personen, die er als Gefahr für die innere Sicherheit einstuft. Nun soll der Schweizer Geheimdienst mehr Überwachungskompetenzen erhalten. Ein entsprechendes Gesetz befindet sich derzeit in der Vernehmlassung. Worum es genau geht, erfahren Sie im Bericht von Philippe Blanc.
Alle Jahre wieder erinnert der Nachrichtendienst an die Bedrohung der Nation. Die Einschätzungen des obersten Geheimdienstchefes Markus Seiler erinnern an eine Wetterprognose.
Wir befinden uns irgendwo zwischen arabischem Frühling und islamistischem Winter mit wechselnden Wetterlagen. Das gleiche gilt für Afrika. Afrika wird auch künftig Krisen, Kriege, Migrationsströme für die Welt bereit haben. Die Eurokrise verunsichert alle.
Die größte Gefahr wartet der Geheimdienst bei sogenannten Dschihad-Reisenden. Es handelt sich um Personen, die von der Schweiz aus in Gebiete reisen, wo auch Al-Qaida oder Dschihad-Gruppen aktiv sind. Der Geheimdienst befürchtet, diese könnten als Attentäter oder Attentäterinnen zurückkehren.
Nach unserem Wissensstand sind aus der Schweiz heute etwa knapp 20 Reisen in Dschihad-Gebiete bekannt, davon rund ein knappes Drittel bestätigte Reisen, also von denen wir sagen, das ist so, und die Mehrzahl unbestätigte Reisebewegungen, das heißt, es könnte sich auch um unproblematische Reisebewegungen handeln.
Fazit: Die sehr stabile und ruhige Situation der Schweiz könnte von Aufständen oder Islamismus in Mitleidenschaft gezogen werden. Und es brauche auch in Zukunft einen gut ausgestatteten Geheimdienst. Der zuständige Bundesrat Ueli Maurer erklärt, wen der Geheimdienst schon heute überwacht.
Der Nachrichtendienst soll verzeichnet werden, wer gewalttätig ist und Gewalt gegen staatliche Organe oder den Staat ausübt oder das angedroht hat. Wer links denkt oder rechts denkt oder extremistisch ist, ist beim Nachrichtendienst nicht verzeichnet.
Diese Bestimmungen gelten seit dem Phishing-Skandal. Ende der 80er flog auf, dass der Geheimdienst von jeder 10. Person in der Schweiz eine geheime Akte führte. Bei den 700.000 bespitzelten Personen handelte es sich aber vorwiegend um Linke oder gewerkschaftlich Aktive. Hat der Geheimdienst aus der Erfahrung gelernt? Die Organisation Grundrechte CH winkt ab. Christian Tommen, Vorstandsmitglied, blickt zurück.
Anfang 90er Jahre ging man davon aus, dass die unsinnige Datensammelflut zu Ende sei, dass sich der Geheimdienst jetzt auf wirkliche staatsgefährdende Aktivitäten beschränken würde. In der zweiten Phishing-Affäre im Jahr 2007 hat sich herausgestellt, dass der Geheimdienst genau gleich weitergemacht hat, wie er 1980 aufgehört hat. Es ist keine Veränderung erkennbar. Bevor eine Person in die Staatsschutzdatenbank aufgenommen wird, müsste geprüft werden, ob der Eintrag überhaupt relevant ist. Und das wurde nicht gemacht.
Der Geheimdienst fischierte also weiterhin politisch aktive Menschen. Darunter befanden sich auch der grüne Nationalrat Balthasar Glättli oder die Asylrechtsexpertin und Aktivistin Anni Lanz. Laut einer Geschäftsprüfungsdelegation des Parlaments bespitzelte der Geheimdienst noch vor 3 Jahren über 200.000 Personen. Die Hälfte davon gesetzeswidrig, wie die Kommission festhält. Erst seit Ende des letzten Jahres entsprechen alle fischierten Fälle den gesetzlichen Rahmenbedingungen. Offiziell gibt es heute noch 37.000 Personenfischen. Trotzdem soll der Geheimdienst wieder mehr Schnüffelfreiheiten erhalten. Ein neues Nachrichtendienstgesetz befindet sich derzeit in Vernehmlassung. Christian Tommen von Grundrechte CH erklärt, was auf uns zukommt.
Neu soll der Geheimdienst auch Zwangsmaßnahmen durchführen können, die bisher Strafverfolgungsbehörden vorbehalten sind. Das sind zum Beispiel Telefonüberwachungen, aber auch Durchsuchungen von bevorten Räumen oder Computern. Im Unterschied zu strafprozessualen Maßnahmen benötigt der Geheimdienst aber keinen Anfangsverdacht. Ein großes Problem ist, dass zum Beispiel schon die Gutheißung von Gewalt an einer Demonstration als Grund gilt, sicherheitsrelevant für die innere oder äußere Sicherheit der Schweiz in die Staatsschutzdatenbank aufgenommen zu werden.
Das neue Gesetz öffnet dem Schnüffelstaat Tür und Tor. Die Organisation Grundrechte CH kritisiert deshalb das Gesetz stark. Sie fordert,
dass explizit im Gesetz stehen muss, dass Erkenntnisse aus geheimen Überwachungsmaßnahmen, welche ohne Anfangsverdacht eine Straftat gewonnen wurden, nicht als Beweis verwendet werden dürfen. Zweitens wird Grundrechte CH beantragen, dass die Schwelle, die überschritten werden muss, damit man in die Staatsschutzdatenbank kommt, deutlich höher angesetzt wird, damit weniger Leute verzeichnet werden.
Sagt Christian Tommen, Vorstandsmitglied bei Grundrechte CH. Mehr Informationen gibt's unter www.grundrechte.ch. www.grundrechte.ch.
Rabe Info 95,6.
Die Kritik an den Verhältnissen im Asylzentrum Hochfeld reißt nicht ab. Vor über 2 Jahren wurde das Zentrum als Provisorium eröffnet. Bis heute leben dort zeitweise bis zu 100 Flüchtlinge, darunter auch Frauen und Kinder. Berner Asylbasisorganisationen bezeichnen die unterirdische Zivilschutzanlage als Bunker und verlangen seit längerem deren Schließung. Um dieser Forderung Nachdruck zu verleihen, veranstalten sie morgen Nachmittag eine Protestkundgebung vom Hirschengraben bis zum Hochfeld. Elango Kanakasundaram, Mitorganisator vom Komitee gegen Fremdenhetze und Asylbusiness, über die Gründe.
Es ist 1 Jahr her, als wir die erste Demonstration gemacht haben. Und es hat sich nach wie vor nichts Grundlegendes geändert an der Situation im Bunker. Der Bunker ist unterirdisch, das ist eine Zivilschutzanlage. Die Flüchtlinge können kaum richtig schlafen, viele haben Schlafstörungen, haben im Bunker nur ungenügende Kochgelegenheiten und haben wirklich kaum Möglichkeiten, ihren Alltag selbstständig zu gestalten.
Deshalb verlangt das Komitee gegen Fremdenhetze und Asylbusiness, dass das unterirdische Provisorium in der Lenggasse geschlossen wird und die dort lebenden Asylsuchenden in andere Zentren verlegt werden. Iris Rivas, Leiterin vom kantonalen Migrationsdienst, hingegen meint, das sei derzeit gar nicht möglich.
Wissen Sie, wir suchen bereits seit fast 2 Jahren im ganzen Kanton. Wir sind mit allen Gemeinden in Kontakt getreten des Kantons und das sind immerhin über 300 Gemeinden. Wir haben überall gesucht, überall gefragt, aber es gibt keine Möglichkeiten der oberirdischen Unterbringung. Der Kanton selber hat auch seine Hausaufgaben gemacht und bei sich geschaut, was es für Gebäude gäbe, die im Kantonsbesitz sind. Und auch hier gibt es keine Gebäude, die uns zur Verfügung gestellt werden könnten.
Deshalb bleibe das Zentrum in der Lenggasse bis auf Weiteres geöffnet. Man versuche aber, wenn immer möglich, wenigstens Familien und Frauen in oberirdischen Zentren unterzubringen, so Iris Rivas.
Es hat keine Frauen und Kinder im aktuellen Bestand des Hochfelds.
Bis vor einigen Wochen aber sah die Situation noch anders aus, sagte ein Vertreter der MOVE gegenüber Radio Bern, der namentlich nicht genannt werden will. MOVE steht für menschlichen Umgang mit Asylsuchenden und ist ein Zusammenschluss von Lenggasse-Bewohnenden. Die rund 40 Frauen im Hochfeld seien erst im Verlauf der vergangenen Wochen in andere Unterkünfte gebracht worden. Die MOVE und das Komitee gegen Fremdenhetze und Asylbusiness sind deshalb überzeugt, dass dieser Transfer der Frauen wegen der anhaltenden Kritik und der angekündigten Demonstration erfolgte. Iris Rivas vom kantonalen Migrationsdienst widerspricht.
Nein, wir versuchen wirklich, das Hochfeld zu entlasten. Wir versuchen, diese Situation, die sie Frauen haben im Hochfeld, weil das Hochfeld auch immer in der Diskussion steht, zu entlasten, indem wir sagen, wir versuchen diesen Frauen eine oberirdische Möglichkeit zu geben zum Wohnen und vor allem, wenn Kinder da sind, versuchen wir auch diese Kinder in Zentren zu bringen, wo andere Kinder sind, damit sie auch eine soziale Struktur auf ihrem Niveau haben. Das hat eigentlich das eine mit dem anderen nichts zu tun und wir hoffen, dass wir im Hochfeld weiterhin keine Frauen und Kinder einquartieren müssen.
Das Komitee gegen Fremdenhetze und Asylbusiness gibt sich damit nicht zufrieden. Sie wollen, dass die unterirdische Anlage geschlossen wird und rufen deshalb zur morgigen Protestkundgebung auf. Die Asylsuchenden selber sind nicht direkt beteiligt, wurden aber im Vorfeld über die Demonstration informiert, so Mitorganisator Elango Kanakasundaram.
Für diese Demonstration haben wir eigentlich geflyert und die Leute einbezogen auch und sie haben sich enorm gefreut, dass wir diese Demonstration organisieren. Also es ist so, dass am Anfang enorm viele Leute gesagt haben, dass sie kommen und als eben die Zentrumsleitung gemerkt hat, dass die Demonstration stattfinden wird, haben sie auf die Leute eingewirkt, haben ihnen gesagt, dass sie das nicht eine gute Sache finden, und sie sollen nicht an unsere Demo gehen.
Die Zentrumsleitung, die ORS Service AG, wollte gegenüber Radio Bern keine Stellung nehmen und verwies ans kantonale Migrationsamt. Wie die Kirchgemeinde Paulus bestätigte, wurde sie von der Zentrumsleitung angefragt, ob sie morgen Samstag einen zusätzlichen Asyltreff organisieren könne. Einen Treff mit Kaffee und Kuchen für die Asylsuchenden aus dem Quartier, der normalerweise nur am Montag stattfindet. Mit diesem zusätzlichen Treff, parallel zur Demonstration, wolle die Zentrumsleitung den Asylsuchenden eine Alternative zur Demonstration bieten, sagt Beatrice Tobler, Präsidentin vom Kirchgemeinderat der Kirchgemeinde Paulus.
Am Samstag, dadurch, dass die Hochfeldunterkunft auch Ziel der Demonstration sein wird, sind die Flüchtlinge ein Stück weit eingeschränkt in ihrer Freiheit und sie haben verschiedene Möglichkeiten, soviel ich weiß, der Demonstration auch auszuweichen. Eine Möglichkeit werden wir anbieten mit unserem Asyltreff und damit eine Möglichkeit den Flüchtlingen bieten, eine ihnen vertraute Gemeinschaft aufzusuchen.
Beatrice Tobler von der Kirchgemeinde Paulus sorgt sich um die Sicherheit der Zentrumsbewohnenden, denn die Berner Kantonspolizei hatte ihr mitgeteilt, dass an der Demonstration auch der sogenannte «schwarze Block» anwesend sein könnte. Dem sei ganz sicher nicht so, versichert Elango Kanakasundaram vom Komitee gegen Fremdenhetze und Asylbusiness. Der sogenannte «schwarze Block» agiere in einem anderen politischen Umfeld. Und wenn dem so wäre, würden die Berner Linksparteien die morgige Demonstration wohl kaum unterstützen. Die Protestkundgebung gegen die Verhältnisse im Asylzentrum Hochfeld in der Lenggasse beginnt morgen Samstag um 13.45 Uhr beim Hirschengraben. Weitere Informationen zum Organisationskomitee und zur Kritik am Hochfeld gibt's im Internet unter www.bleiberechtbern.ch.
95,6 Rabe Info.
Die Liste der Feinde der Pressefreiheit ist lang und sie wird immer länger. Von der rechtskonservativen Fidesz-Regierung in Ungarn bis zur Regierung vom ägyptischen Präsidenten Mohamed Mursi, sie alle bedrohen die Meinungs- und Medienfreiheit. Heute am Internationalen Tag der Pressefreiheit hat die Organisation Reporter ohne Grenzen, ROG, ihre aktuelle Rangliste der sogenannten Feinde der Pressefreiheit veröffentlicht und zieht darin eine ernüchternde Bilanz vom letzten Jahr, auch bezüglich der Ereignisse rund um den arabischen Frühling. Ich habe Ulrike Gruska von ROG Deutschland gefragt, warum denn die Situation in vielen arabischen Ländern trotz aller Hoffnungen in die Demokratiebewegung nicht besser sei als vor dem arabischen Frühling.
Das hat uns gar nicht so sehr überrascht, denn wir haben ja schon relativ bald nach den Umbrüchen in der arabischen Welt festgestellt, dass es nicht unbedingt heißt, neuer Herrscher, mehr Freiheit. Ganz deutlich beobachten wir das in Ägypten, wo wir im letzten Jahr schon den Militärrat auf der Liste der Feinde der Pressefreiheit hatten. In diesem Jahr sind es die Muslimbrüder, die dort eben sehr stark versuchen, ihre Sicht der Realität und der Wahrheit in die Medien zu bringen, die zum Beispiel sämtliche Chefredakteure staatlicher Zeitungen ausgewechselt haben und so ziemlich stark versuchen, ein Informationsmonopol aufzubauen.
Nicht nur in der arabischen Welt, auch in vielen europäischen Ländern steht es nicht rosig um die Pressefreiheit. Der bekannteste Fall ist wohl Ungarn, wo die rechtskonservative Fidesz-Regierung die Medienfreiheit immer stärker einschränkt. Aber auch in Spanien, erwähnt Reporter ohne Grenzen, konkret im Baskenland gibt es immer noch viele Journalisten, die nur unter Polizeischutz arbeiten können. Von wem werden sie bedroht und warum?
Man muss sagen, Spanien ist eigentlich in diesem Jahr eines der wenigen guten Beispiele, denn in dieser Liste der Feinde der Pressefreiheit führen wir ja Personen und Gruppen auf, die Journalisten wirklich in eklatanter Weise an der Arbeit behindern. Lange stand die ETA im Baskenland auf dieser Liste und in diesem Jahr konnten wir sie zum ersten Mal runternehmen, was ganz einfach daran liegt, dass die Organisation ja schon vor einer ganzen Weile angekündigt hat, die Waffen abzugeben und den bewaffneten Kampf einzustellen. Wir sehen, dass die Lage dort immer noch sehr schwierig ist für Journalisten, aber es ist nicht mehr zu so systematischen Angriffen auf Berichterstatter gekommen wie vorher. Deswegen haben wir die ETA in diesem Jahr von der Liste runtergenommen.
Trotzdem haben Sie erwähnt, dass viele Journalisten nur unter Polizeischutz arbeiten können. Die Frage bleibt, von wem werden Sie bedroht?
Von bewaffneten Splittergruppen. Vielleicht eine ganz gute Parallele ist Italien, wo ja nach wie vor verschiedene Mafiagruppen, vor allem im Süden des Landes, auf der Liste der Feinde der Pressefreiheit stehen. Und dort ist genau die gleiche Situation, dass extrem viele Journalisten, die über Korruption und organisierte Kriminalität berichten, nur unter Polizeischutz arbeiten können, weil sie eben sonst sehr unmissverständliche Zeichen bekommen von eben diesen Gruppen. Also das fängt an mit Drohbriefen oder E-Mails, es werden teilweise Wohnungen von Reportern verwüstet oder sogar in Brand gesteckt oder Autos angezündet, sodass da ein extrem starkes Klima der Einschüchterung herrscht. Und wie gesagt, in Italien ist das nach wie vor sehr systematisch der Fall. In Spanien, im Baskenland, hat sich das etwas verbessert.
Sagt Ulrike Gruskau von Reporter ohne Grenzen Deutschland. Alle Informationen zur aktuellen Rangliste der Feinde der Pressefreiheit gibt's online unter www.reporter-ohne-grenzen.de.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Soweit vom Rabe Info für heute. Die nächste aktuelle Ausgabe gibt's am Montag wieder um 11 Uhr. Zur heutigen Sendung beigetragen hat Philipp Blanc. Am Mikrofon verabschiedet sich Wilmar Rall. Die wünscht ein schönes Wochenende. Merci fürs Zuhören. Habt's gut.
Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.